Sieg ist Pflicht. Diese drei Worte hört man seit einigen Wochen wieder regelmäßig in der Fußball-Bundesliga. Immer wieder vor einem neuen Spiel, immer wieder vor einem neuen Kampf, da beschwört der Trainer seine Spieler mit den Worten, Sieg ist Pflicht, zumindest beim FC Bayern ist so. Ist bei den anderen Mannschaften, das weiß ich nicht so recht. Aber beim Fußball ist alles auf Sieg programmiert. Aber wie ist es bei dir als Christ? Ist dein geistliches Leben auch auf Sieg programmiert? Wahrscheinlich denken die meisten unter uns, ich vermute mal, naja, weißt du, als Christ zu leben, da reicht mir schon Mittelmäßigkeit. Hauptsache, ich komme irgendwie durch. Und vielleicht liegt es an dieser Einstellung, dass du eben am Ende überhaupt nicht durchkommst. Ich persönlich glaube, wer von vornherein so denkt, dass er sagt, also meinem geistlichen Leben, da reicht mir Mittelmaß. Ich glaube, dass du mit dieser Einstellung nie Mittelmaß erreichst, sondern dann immer am untersten Niveau irgendwo bist. Sieg ist Pflicht. Das ist das Motto, das über dem Buch Josua steht. Im Buch Josua, wenn man das durchliest, von vorn bis hinten, lesen wir von 31 Siegen und nur von einer Niederlage. Gott sagt uns hier, oder er sagt zu seinem Volk, nehmt das vor euch liegende, verheißene Land ein und seid dabei erfolgreich. Seid auf Sieg programmiert. Bevor ich meinen Predigttext lese, will ich noch ein paar Worte über Josua selber sagen. Der Josua, der wurde in der Gefangenschaft in Ägypten geboren, als das Volk Israel dort in Ägypten in der Gefangenschaft war. Er hat also miterlebt, wie Gott die 10 Plagen über die Ägypter schickte. Er hat miterlebt, wie der Mose sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, durch das Rote Meer und durch die Wüste. Der Josua, der Kaleb und der Mose, das sind die einzigen, die sich während der Wüstenwanderung nicht durch einen mittelmäßigen Glauben ausgezeichnet haben, sondern durch einen besonderen Glauben. Wir lesen ja in den Mosebüchern 4. Mose, 5. Mose, dass eine ganze Generation aus diesem Volk in der Wüste weggerafft wurde. Aufgrund ihres Ungehorsams und Unglaubens. Nur 3 haben aus dieser Generation überlebt. Der Mose, der Kaleb und der Josua. Aber jetzt kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, sie sind jetzt am Jordan, gell? Kurz davor stirbt jetzt der große Führer Mose. Und jetzt bestimmt der Herr den Josua als Nachfolger für ihn. Es geht, das Buch Josua beginnt mit den Worten, und es geschah nach dem Tod von Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Schon eigenartig, wenn ein Buch mit dem Wort und angeht, gell? Aber wir merken, dass 5. Mose aufhört und es geht fließend weiter in Josua. Obwohl der Autor, der das Buch Josua geschrieben hat, ein anderer ist. Aber es ist Fortsetzung. Der Name Josua bedeutet, der Herr errettet. Das ist im Prinzip das gleiche Wort wie Jesus. Jeshua, Joshua, der Herr errettet. Und genau dieser Name, der macht uns eine ganz wichtige Wahrheit deutlich. Sowohl Mose wie auch Josua sind Vorbilder auf Christus hin. Der Herr rettet, aber Rettung hat 2 Seiten. Die eine Seite repräsentiert der Mose und die andere Seite der Errettung repräsentiert der Josua. Der Herr hat Israel errettet durch Mose aus Ägypten heraus. Und Ägypten ist in der Bibel häufig ein Synonym für diese Welt, für das System dieser Welt. Der Herr hat durch Mose Israel errettet aus Ägypten heraus. Aber jetzt ist Mose weg. Und jetzt will der Herr sein Volk erretten durch Josua ins verheißene Land hinein. Und diese zwei Seiten hat deine Errettung auch. Wir dürfen nicht stehen bleiben und sagen, ja, der Herr hat mich aus der Finsternis errettet, preist den Herrn. Sondern jetzt geht es darum, wie kann ich jetzt in meinem neuen Leben siegreich sein? Wie errettet mich der Herr jetzt in das neue Leben hinein? Wie nehme ich jetzt dieses neue Land ein? Geht es dir darum in deinem geistlichen Leben? Es reicht nicht aus, wenn du sagst, Hauptsache ich bin errettet und das reicht mir. Jetzt will ich noch ein bisschen Gottesdienst haben jeden Sonntag und vielleicht noch einen Hauskreis, aber ansonsten passt schon. Irgendwann komme ich dann eh ins gelobte Land, dann wird eh alles anders. Also wenn du so programmiert bist, dann bist du falsch programmiert. Wir sind hier auf der Erde nicht im Wartesaal zum Himmel. Sondern es geht jetzt schon darum, das verheißene Land einzunehmen. Der Epheser sagt, wir sind mit Christus versetzt in die himmlischen Regionen. Sagt er nicht einfach so, gell? Er sagt, in Christus ist die Fülle der ganzen Gottheit und dieser Segen, dieses Land liegt für uns bereit und wir müssen es einnehmen. Jetzt schon. Das Land einnehmen, in dem zu leben, was der Herr Jesus uns schenken möchte. Das ist das Thema vom ganzen Buch Josua. Und wenn du es mal intensiv studieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, lies das Buch Josua kombiniert mit dem Buch, mit dem Epheserbuch. Das ist das gleiche Thema. Es geht darum, wie nehmen wir das geistliche Land ein, das Gott uns schenkt. Wir haben heute nicht die Zeit, das ganze Buch Josua zu lesen. Aber den Anfang von Josua möchte ich mit euch jetzt lesen. Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Das dürfte so auf der Seite 242 sein in unseren Bibeln. Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, wo du auch hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Auch hier in diesem kurzen Abschnitt, im Buch Josua finden wir da noch viel mehr Prinzipien, aber hier in diesem kurzen Abschnitt entdecken wir schon zwei wichtige Prinzipien für ein siegreiches Leben als Christ. Und so will ich auch die Predigt überschreiben: Prinzipien für ein siegreiches Leben als Christ. Welche Leitlinien gibt der Herr hier dem Josua, damit er erfolgreich in das verheißene Land kommt? Das erste Prinzip heißt ganz einfach Glaube. Glaube den Verheißungen Gottes. Der Josua hat eigentlich alles gewusst, ne, von Mose her. Wenn er an dieses Land kommt, da geht es darum, das Land einzunehmen. Aber ich finde es interessant, dass der Herr jetzt zu Josua nochmal redet. Und dass er nicht zu Josua sagt: Jetzt mach mal, Josua, du weißt doch, um was das geht, oder? Geh rüber und nimm das Land ein. Nein, der Herr redet mit ihm über die Verheißungen. Manches wiederholt er nochmal, manches bestärkt er, manches legt er dem Josua mehrmals ans Herz. Und er zeigt ihm, das sind die Verheißungen. Zwei Verheißungen bekommt der Josua. In Vers 3 und 4: Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Die erste Verheißung: ein Land für dein Volk. Land, das heißt Lebensraum. Zweite Verheißung lesen wir in Vers 5. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein, und ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Das zweite Versprechen war Vollmacht. Und Vollmacht bedeutet Lebenskraft. Lebensraum und Lebenskraft. Und Vollmacht, sagt Gott, schenke ich dir, Josua, weil ich mit dir bin, genauso wie ich vor 10, vor 20, vor 100 Jahren mit Mose war. Gott schenkt auch dir große Verheißungen und große Zusagen. Und das Einzige, was du brauchst, sind große Fußsohlen, gell? Vers 3: Jeden Ort, auf den deine Fußsohlen treten, den habe ich dir gegeben. Das mal als junger Christ in meiner Naivität wirklich so gemacht. Ich habe stille Zeit gehabt und dann habe ich den Abschnitt, den ich gelesen habe, alle Verheißungen rausgesucht. Die Verheißungen, die da drin standen, auf ein großes Blatt Papier geschrieben. Dann habe ich das Blatt Papier auf den Boden gelegt und habe mich mit meinen zwei Blattfüßen draufgestellt. Dann habe ich gesagt: Herr, diese Verheißung nehme ich jetzt in Anspruch. Da stehe ich drauf. Ich stelle mich darauf, was Gott mir zusagt. Schon alles da. Das Land für Josua und sein Volk, das ist alles schon da. Sie müssen nur noch ihre Fußsohlen draufsetzen. Das Neue Testament sagt das Gleiche. Der ganze Segen, den du brauchst, die ganze Fülle in Christus, ist alles für dich da. Du musst nur noch deine Fußsohlen draufsetzen. Die ganze Bibel ist voll von herrlichen Verheißungen für uns. Nur die Frage ist: Was machst du damit? Nimmst du sie in Anspruch? Begehst du sie? Ich habe mal über etliche Jahre auf meinem Schreibtisch so ein Kalenderblatt gehabt. Und da war ein Bild drauf von einer natürlichen Steinbrücke. Da sah man nur so diese Brücke, den schmalen Grat, und links und rechts war ein tiefer Abgrund. Und drunter stand ein Gebet. Und das ging so: Herr, gib mir den Mut zum Brückenbauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine Brücken trauen und wenn ich gehe, geh du mit. Gottes Verheißungen sind wie Brücken. Diese Brücken hat der Herr für dich schon gebaut. Diese Brücken sind da. Aber du musst glauben, dass diese Brücken halten. Und du musst den ersten Fuß darauf setzen. Und darfst über diese Brücken gehen. Ist es einfach oder schwer, über Brücken zu gehen? Eigentlich ist es einfach, weil sie halten. Andererseits ist es schwer, weil diese Brücken oft in schwierigen Umständen stehen. Wir haben mal mit Kindern im christlichen Kindergarten haben wir mal einen Kindermitmach-Zirkus gemacht, gell? Und eine Disziplin, ein Mädchen, 5 oder 6 Jahre, hatte die Aufgabe, mit so einer Stange über den Balken zu laufen. Der Balken war vielleicht so 4, 5 Meter lang und war ungefähr 10 Zentimeter vom Boden entfernt. Für das Mädel war das lächerlich, gell? Total lässig und mit Leichtigkeit lief die hin und her. Der Balken war stabil. Aber ich habe mir gedacht, was wäre, wenn dieser Balken jetzt nur 5 Meter höher wäre und irgendwo in der Luft schweben würde? Dann schaut es ganz anders aus. Der Balken da oben ist genauso stabil wie der Balken unten. Und er ist genauso breit. Aber ich wage fast zu behaupten, wenn das Mädchen da oben gelaufen wäre, wäre es runtergefallen. Und so ist es mit Gottes Verheißungen auch. Die sind absolut stabil und absolut sicher. Aber was uns den Glauben, auf diese Balken, auf diese Brücken zu gehen, so schwer macht, sind oft die Umstände unseres Lebens. Und die sind bei jedem von uns verschieden. Deshalb kann ich auch in der Seelsorge nie Rückschluss machen von mir auf andere. Ich kann einfach nicht leichtfertig sagen, über den Balken kannst du doch locker gehen. Wenn bei dem anderen die Umstände ganz anders sind. Also passen wir auf, wie wir andere ermutigen oder herausfordern im Glauben. Außerdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht leichtfertig über den Glauben reden. Gell? Es ist relativ einfach zu sagen, der Herr Jesus hat mir all meine Schuld vergeben. Kann ich nicht so leicht überprüfen. Aber wie schaut es aus mit deinem Vertrauen in seine Verheißung, wenn es zum Beispiel um dein Geld geht? Wenn der Herr sagt, geben ist seliger als nehmen. Wie schaut es da aus? Ist das deine praktische Erfahrung? Hast du dich auf diese Verheißung schon gestellt? Wenn der Herr sagt, gib doch dem, der es nötiger hat wie du jetzt. Du brauchst es im Moment nicht. Du wirst nicht zu kurz kommen. Gib, so wird dir gegeben. Ein gerütteltes, vollgedrücktes, überfließendes Maß. Oder wie schaut es aus mit dem Vertrauen, wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir als Zugabe gegeben. Kannst du dich auf diese Verheißung stellen, wenn es zum Beispiel darum geht, morgen eine Schulaufgabe zu schreiben in der Schule und weißt, kriegst einen Anruf von jemandem, der dringend deine Hilfe braucht? Oder wenn es darum geht, vielleicht eine Bibelarbeit vorzubereiten? Sagst du dann, nein, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss für die Schulaufgabe lernen. Oder geht dein Vertrauen so weit, dass du sagst, ich will zuerst nach dem Reich Gottes trachten und will dann vertrauen, auch mit dem, was ich bis jetzt gelernt habe, dass mir der Herr dann in der Schule, in dieser Schulaufgabe auch weiterhilft. Die Bibel steckt voller Verheißungen für uns. Später heißt es in Josua 21, und keines meiner guten Worte ist dahin gefallen. Aber all diese Verheißungen fordern unser Vertrauen heraus und deswegen ist echtes Christsein immer eine spannende Sache. Wenn du sagst, der christliche Glaube, mein christliches Leben, das ist sowas von langweilig, dann passt da irgendwas nicht, gell? Dann hast du vielleicht noch nie Verheißungen gelesen und dich noch nicht drauf eingelassen. Vertrauen tun wir doch ständig. Bei mir und bei Jonathan gab es heute Morgen zum Frühstück Landjäger. Tolle Wurst, habe ich geschenkt bekommen letzte Woche. Angenommen, ich hätte gesagt, also nein, diesen Landjäger, den kann ich jetzt nicht essen, weil ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob der Metzger da vielleicht Gift reingemischt hat. Geh lieber hungrig in Gottesdienst. Oder angenommen, ich sage, ich kann nicht mehr zum Friseur gehen, weil ich ja nicht sicher sein kann, ob dieser Friseur da sadistische Züge hat oder so. Also denken wir nicht, oder? Wir vertrauen täglich in die Tageszeitung, in die Bahnauskunft, ins Telefonbuch. Wir vertrauen einfach. Aber wie oft beleidigen wir den Herrn Jesus, weil wir seinen Verheißungen nicht vertrauen? Vielleicht müssen wir wieder neu damit anfangen, Erfahrungen des Glaubens zu machen. Das heißt, dass wir geistliches Land eingeben. Vielleicht sind deine geistlichen Fußstapfen ganz, ganz klein. Das ist ja gar nicht so wichtig, ob sie groß oder ob sie klein sind. Aber einfach mal wieder anfangen und testen, ob Gottes Brücken mich wirklich tragen. Einfach mal wieder wagen, kleine Schritte auf die Verheißungen Gottes zu gehen. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16 und 17, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Aber nicht nur zur Errettung aus dem alten Leben heraus, sondern es ist auch zur Errettung ins neue Leben hinein. Und das neue Leben heißt Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Deswegen sagt er dann in Römer 1, Vers 17, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zum Glauben. Der aus Glauben Gerechte wird wiederum durch Glauben leben. Und aus Glauben leben heißt aus der Fülle leben. Vom Glauben zu neuem Glauben. Das ist der Weg, der uns bestimmt ist. Was ist das Gegenteil von Glauben? Das können wir indirekt aus dem Text herauslesen. Vers 6, sei stark und mutig. Vers 7, sei du nur stark und sehr mutig. Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Offenbar passt Vertrauen und Mut gut zusammen. Aber was nicht zusammenpasst, ist Vertrauen und Sorgen. Das ist ein Gegensatz. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, habt guten Mut, dann sagt er damit ganz einfach, glaubt. Ich glaube, es gibt nichts Ermutigenderes für uns in unserem geistlichen Leben als eine Verheißung, der wir vertrauen. Als Verheißungen, auf die wir uns stellen. Und plötzlich oben dann auf der Brücke, in der Mitte der Brücke merken, Mensch, diese Brücke, die trägt mich. Und jetzt sehe ich schon wieder neues Land auf der anderen Seite und warte auf die nächste Brücke. Das ist geistlicher Wandel. Aber wir sehen Brücken, gell? Was machen wir? Vielleicht Bogen rum, vielleicht gibt es irgendwo so einen Weg irgendwo anders durch und der ist beschwerlich. Und dann wird das Glaubensleben so mühsam. Es kostet so viel Kraft, eigene Kraft. Schauen wir nochmal die Verheißung in Vers 5. Jeden Ort, auf den eure Fuß, Vers 5, niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Was ist die Verheißung hier? Gott sagt, du wirst standhalten. Was ist die Begründung? Ich werde mit dir sein, so wie ich mit Mose auch gewesen bin. Und das war in diesem Moment ganz wichtig für den Josua. Da müssen wir uns mal in seine Situation versetzen. Er war immer nur zweite Garnitur und er stand total im Schatten von Mose. Und es ist so, wie Gott, das, so wie wenn Gott zu ihm sagt, Josua, schau. Schau mal zurück, die Glaubensväter sind alle weg. Der Abraham ist weg, der Jakob ist weg, der Josef ist weg. Und jetzt schau, jetzt ist dein Glaubensvater, dein persönlicher Glaubensvater, der Mose, der ist auch weg. Und dann sagt der Herr, aber ich bin noch da. Wenn alle weg sind, ich bin noch da. Und ich bin dein Halt. In Hebräer 11, da lesen wir von den alten Glaubenshelden, einer nach dem anderen wird so in einer Galerie vorgestellt, aber sie sind weg. Sie sind nur noch Zuschauer, heißt dann in Kapitel 12. Die sitzen jetzt alle auf der Arena und jetzt stehst du drunten auf der Bahn und sie schauen zu. Und dann sagt er in Hebräer 13, Vers 7, heißt es dann, gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist gut, dass ihr an eure ehemaligen Führer denkt. Ihr Vorbild haben wir noch, aber sie selber sind weg. Aber dann sagt er gleich im nächsten Vers, in Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus ist da. Und darauf kommt es letztendlich an, dass er da ist. Wir dürfen nicht meinen, wenn jetzt aus der Gemeinde scheinbar wichtige Männer weggehen oder Frauen, dass dann die Gemeinde zusammenbricht. Das wäre ein falsches Bild von den Verheißungen, die Gott uns schenkt, oder? So wie der Herr hier der gleiche war, als die Gemeinde in Traunreuth gegründet worden ist, so ist es der gleiche Herr, der jetzt in Tittmoning anfängt und der euch in Traunreuth weiterträgt. Hängt es von Menschen ab oder vom Herrn? Hängt es davon ab, dass hier vorne einer steht und predigt, oder hängt es davon ab, dass ihr alle lernt, im Glauben auf Gottes Verheißung zu setzen? Oder vielleicht denkst du so, ja, es sind die guten alten Erfahrungen, die ich mal gemacht habe in meinem geistlichen Leben, aber diese guten alten Erfahrungen sind weg. Heute bin ich nur noch müde und leer. Kann mal zurückschauen auf eine Zeit, da war geistlich echt was los in meinem Leben. Aber wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber der Herr, der dich damals erweckt hat, der ist jetzt noch genauso bei dir und er ist da. Worauf schaust du? Sei mutig und stark. So wie früher deine guten Erfahrungen du gemacht hast, als ich noch bei dir war, sagt der Herr, so bin ich heute noch genauso bei dir, wo du müde und ausgelaugt bist. Und da setz wieder an. Das erste Prinzip für ein siegreiches Leben in Christus, das erste heißt Glaube. Das heißt, stelle dich auf die Verheißungen Gottes. Stell dich drauf. Und wenn du so naiv bist wie ich, dann lies deine Bibel, schreib die Verheißungen auf ein Papier und dann stell dich einfach mal drauf. Und dann schau runter und sag, darauf stehe ich jetzt. Das zweite ist ebenso einfach. Der Herr sagt zu Josua, halte dich in rechter Weise an Gottes Wort. Halte dich in rechter Weise an Gottes Wort. Vers 7 und 8. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Der Vers sagt übrigens, dass der Josua wirklich das Gebot von Mose schriftlich vor sich liegen hat. Die meisten liberalen Ausleger sagen, ja, das Buch Josua, das ist irgendwann, oder die Bücher Mose sind irgendwann einmal später geschrieben, vielleicht erst in der babylonischen Gefangenschaft. So ein Quatsch. Hab darauf Acht, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen. Deswegen sagt der Mund, weil die konnten nicht leise lesen. Die Menschen in der Antike sogar noch, die konnten nicht leise lesen. Sie haben laut gelesen. Deswegen der Kämmerer auch, als der Philippus dazukommt, er sah ihn nicht, sondern er hört ihn, den Propheten Jesaja lesen. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Er sagt, halte dich in rechter Weise an Gottes Wort. Und dieser Text sagt wie? Er sagt, erstens, halte das ganze Gesetz. Zweitens, meide Extreme. Weiche nicht nach rechts oder nach links. Und das Dritte, was er sagt, forsche beständig. Das Erste, wir sollen das ganze Wort Gottes studieren und halten. Sagt der Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 20, auch zu den Ältesten in Ephesus. Und er sagt, ihr wisst, wie ich euch nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist aus Gottes Wort. Und dann wiederholt er es nochmal in Vers 27, sagt er, denn ich habe euch nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und deswegen möchte ich dir ans Herz legen, lies die Bibel systematisch. Nicht irgendwie ein Kalenderblatt mit ein bisschen Text dazu, sofern vielleicht sind diese Kalenderblätter auch systematisch, wenn es genug Bibeltext ist, weiß es nicht. Aber lies nicht nur deine Lieblingsbücher. Es war für mich auch ein Beweggrund, warum ich mir sagte, dass ich heute aus dem Buch Josua predigen möchte, weil ich habe mir die ganzen Predigten von diesem Jahr durchgeschaut in der Gemeinde und wir haben das ganze Jahr nur ein einziges Mal aus dem Alten Testament gepredigt. Und es war der Gerhard Rupp über den Elia. Sonst nur Neues Testament. Lies die Bibel systematisch. Das Zweite, was er sagt, meide Extreme. Hab Acht, das ganze Gesetz zu befolgen, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Was heißt das? Im Deutschen haben wir ja den Begriff einer Gratwanderung. Und das Gefährliche an so einer Gratwanderung ist ja, dass du links und rechts runterfallen kannst, gell? Richtig gut und sicher ist der Weg in der Mitte. Aber wir Menschen neigen eben leicht dazu, dass wir abtendieren und in Extreme gehen. Und die Extreme können sowohl rechts als wie links liegen. Ich möchte es mal an zwei Beispielen aus dem ersten Korintherbrief aufzeigen. Gerade der erste Korintherbrief ist übrigens voll mit Beispielen von rechter und linker Abweichung. Es ist mal interessant, den Brief zu studieren und zu schauen, wo ist rechte und wo ist linke Abweichung. In 1. Korinther 5 zum Beispiel, da sagt er in Vers 9, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Scheinbar hat er schon einen Brief geschrieben. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger ist. Hier ermahnt der Paulus zur rechten Gemeindezucht, da war einer drin, der trieb es mit der mit der Frau von seinem Stiefvater. Und die Gemeinde hat es toleriert. Gesagt, ja, Hauptsache wir lieben uns, gell? Und der Paulus sagt jetzt, diese Toleranz, die ist nicht richtig. Das ist nicht biblisch. Ihr weicht damit von den Maßstäben Gottes ab. Und vielleicht könnten wir sagen, das ist so ein Abweichen zur Linken. Was ist demnach das Abweichen zur Rechten? Und ich glaube, da finden wir auch einen Hinweis in diesem Text in Vers 10. Da sagt er, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen und so weiter. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Also es kann sein, dass es dort in der Gemeinde gleichzeitig Leute gab, die ganz ins andere Extrem fielen und die dann gesagt haben, wir dürfen überhaupt keinen Kontakt mehr mit Ungläubigen haben. Pass auf. Wir distanzieren uns als Gemeinde von der Welt, bauen uns ein Gemeindekloster. Gell? Berührung mit der Welt ist immer gefährlich. Beide Richtungen gibt es auch heute unter Christen. Die einen, die tolerieren alles und sagen, Hauptsache wir lieben uns doch. Und die anderen, die halten sich von allem fern und schotten sich ab vor der gefährlichen Welt. Was ist schlimmer? Paulus lässt das offen, aber er stellt sich gegen beide Tendenzen. Zweites Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 12. Da nimmt der Paulus Worte in den Mund, die Leute aus der Gemeinde gesprochen haben in Korinth, so sehe ich es zumindest, und sagt, alles ist mir erlaubt. Da gab es Leute in der Gemeinde, die sagten, es ist mir alles erlaubt, als Christ bin ich frei, gell? Mit Huren zu schlafen, das ist nichts Schlimmes. Das ist so wie Essen und Trinken. Das ist einfach ein natürliches Sex, ist ein natürliches Bedürfnis. Und wenn du die Lust hast und es dich antreibt, einmal ins Bordell zu gehen, dann geh doch ins Bordell, ist ja nicht schlimm. Das ist ein natürliches Bedürfnis, das befriedigt werden muss. Und die Antwort von Paulus ist dann, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden die zwei, so heißt es, ein Fleisch sein. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass euer Tempel, euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass er nicht euch selbst gehört? Aber jetzt lest du mal weiter im nächsten Kapitel, in Kapitel 7. Wenn ich das lese, dann denke ich, ich bin in einer anderen Gemeinde, gell? Da sagt der Paulus, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, um aber Unzucht zu vermeiden, damit er nicht ins Bordell läuft oder so, soll jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die sexuelle Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. In der gleichen Gemeinde denken manche, dass Sexualität zwischen Mann und Frau in der Ehe sogar schon gefährlich ist. Dass Sexualität an sich, so Lust zu empfinden, gell? Ah, das ist nicht biblisch oder das ist nicht geistlich. Die einen, die weichen ab zur Linken und sagen, Sex ist generell erlaubt, auch außerhalb der Ehe. Die Triebe müssen schließlich befriedigt werden. Und die anderen, die weichen ab zur Rechten und sagen, sexuelle Lust ist grundsätzlich schlecht, auch in der Ehe. Und der Paulus stellt sich wieder auf keine der beiden Seiten. Er bekämpft nicht den einen Fehler mit dem anderen Fehler, sondern er sagt, er weist auf den biblischen Weg. Und der liegt hier und hier ist die Mitte. Hier ist immer die Mitte. So kann es sein, dass in einer Gemeinde vielleicht zwei Parteien streiten und so ganz Unbedarfte denken sich ständig, wer von den beiden Parteien hat denn jetzt recht, gell? Und es kann sein, dass beide falsch liegen, weil die einen in diesem Extrem schon sind und die anderen im anderen. Es war jetzt ein kleiner Exkurs, aber zurück zu Josua 1. Gott sagt hier dem Josua: Wenn du für mich siegreich sein möchtest, wenn du ans Ziel kommen willst, wenn du geistliches Land einnehmen willst, dann suche immer die Mitte, und die Mitte ist Gottes Wort. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Und als Drittes sagt er dann, wenn es darum geht, halte dich in rechter Weise an Gottes Wort, forsche beständig. Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Dann wirst du gelingen haben. Im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten beständig in der Lehre der Apostel. Einer hat mal gesagt, um Gottes Wort beständig zu lesen und zu lernen, brauchen wir größere Charakterstärke und größere Disziplin, als irgendwo auf dem Schlachtfeld im Krieg Siege zu gewinnen. Und ich glaube, jeder, der wirklich versucht, aus diesem Buch zu leben, der wird diesen Kampf kennen. Die das gleich von vornherein nicht versuchen oder denen es gar nicht ein Bedürfnis ist, die wissen davon vielleicht nicht so viel zu reden. Das Nachsinnen, das beständige Nachsinnen über Gottes Wort ist eine Voraussetzung bei Josua für das Gelingen in seinen Wegen, und es ist auch die Voraussetzung in unserem Leben. Von schon ein paar Jahre her, 10 oder 20 Jahre, glaube ich, da kamen mal zwei Frauen von den Zeugen Jehovas zu mir, und ich war nicht gut vorbereitet. Gell? Und da ging es ein bisschen hin und her. Und irgendwann schaute mich eine von den zwei Frauen so scharf an. Dann hat sie gesagt: Junger Mann, damals war ich noch jung, junger Mann, wenn Sie es mit uns beiden Frauen wirklich aufnehmen wollen, dann müssen Sie noch viel mehr in der Bibel studieren. Und das hat echt gesessen. Gell? Aber es war für mich auch eine gute Motivation, das dann auch zu tun und wieder anzufangen. Psalm 119, Vers 7. Psalm 119 ist gigantisch. Lesen wir zurzeit im Morgengebet bei Gramsamer, sind wir am Montag. Das sind, weiß nicht, über 170 Verse. Und in jedem Vers geht es in alphabetischer Reihenfolge. Das ganze hebräische Alphabet geht da durch, und es fängt immer wieder mit dem ersten Buchstaben an und dann mit dem 8 Verse mit dem ersten Buchstaben, die nächsten 8 Verse mit dem zweiten Buchstaben. Und in jedem Vers kommt Gottes Wort vor. Immer mit anderen Begriffen. Aber es geht zentral um Gottes Wort. Nur zwei Verse daraus. Vers 97 bis 99 möchte ich lesen. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Gesetz ist Gottes Wort hier. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote, ist wieder Gottes Wort hier, machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse, das ist Gottes Wort hier, sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Gestern Nacht habe ich beim Johannes Bottesch im Zimmer meine Predigt geschrieben, oder zumindest einen Teil geschrieben von der Predigt. Und dann ist mir aufgefallen, an seinem Schreibtisch, vielleicht ist es der Schreibtisch vom Harry, ich weiß es jetzt nicht genau, auf alle Fälle steht da so eine Memory-Tafel, so eine Magnettafel, und oben drüber steht nicht vergessen. Und dann steht ein Zettel unten drunter und lies Psalm 139. Nicht vergessen, lies Psalm 139. Das hat mir gefallen. Ich habe dann nur darunter geschrieben und neben Psalm 139 noch die ganze Bibel. Kannst du mal nachlesen heute, Harry. Wir haben in unserem Leben so viele Leerlaufzeiten. Und ich frage dich, was machst du in deinen Leerlaufzeiten? Wir denken so schnell an Zerstreuung. Der Teufel wird in der Bibel der Zerstreuer genannt. Und wir merken gar nicht, dass Zerstreuung uns zum Schaden ist. Sammlung wäre viel besser. Was machst du in deinen Leerlaufzeiten? Womit füllst du diese Zeit? Mit Fernsehen? Mit Computerspielen? Mit Chatten im Internet? mit billigen Illustrierten oder du dröhnst dich mit Musik zu. Was erfüllt deine leeren Zeiten? Zerstreuung oder Sammlung? Eigentlich wissen wir doch alle, was besser wäre für uns, oder? Ich möchte nochmal zusammenfassen. Der Herr will nicht, dass wir hier auf der Erde uns in einem so einem Wartesaal befinden zum Himmel. Das ist es nicht. Er hat uns errettet aus dieser Welt heraus. Aber wenn du heraus errettet wurdest, dann geht's jetzt in deinem Leben darin, dass er dich erretten möchte in das neue Leben hinein. Der Josua wurde beauftragt, mit seinem Volk von Sieg zu Sieg in das neue Land hineinzugehen. Aber bevor es an die Front geht, zeigt ihm Gott zwei wichtige Prinzipien für diesen Kampf. Ich nenne sie jetzt in umgekehrter Reihenfolge wie in der Predigt. Das eine war, halte dich in rechter Weise an Gottes Wort. Das heißt, lies die ganze Bibel. Gott hat sich schon was gedacht, warum er 66 Bücher da zwischen diesen zwei Buchdeckeln hineingemacht hat, oder? Deswegen lies nicht nur 35 Bücher. Halte dich in rechter Weise an Gottes Wort, das heißt auch, weiche nicht ab von diesem Wort, meide Extreme. Schau immer, wo ist die Mitte? Und sag, Herr, prüfe mich, wo bin ich am Abweichen, nach rechts oder nach links? Und auch die Gemeinde muss man in der Weise überprüfen. Und als drittes heißt es auch, wenn wir uns in rechter Weise an Gottes Wort halten, dass wir unsere Bibel beständig lesen. Dass wir Verse auswendig lernen. Dass wir sie bewegen in unserem Herzen. Dass wir damit spazieren gehen. Das muss ja jetzt nicht Stress bedeuten, sondern es soll Segen bedeuten. Ich nehme das Gute, was ich genieße in meinem Leben, zum Beispiel spazieren gehen und habe einen Bibelvers auf meiner Karte und den lese ich immer wieder. Plötzlich geht er in Fleisch und Blut über. Muss man jetzt nicht den Druck machen, ja, das muss ich jetzt Wort für Wort auswendig lernen, damit ich das dann genau treffe. Nein, einfach in dich aufnehmen. Halte dich in rechter Weise an Gottes Wort. Und das zweite Grundprinzip, das uns Josua 1 vorstellt, und das kommt aus diesem ersten heraus. Das heißt, glaube. Stelle dich auf die Verheißungen Gottes. Der Herr versprach dem Josua Land und er versprach ihm Vollmacht. Er versprach ihm Lebensraum und er versprach ihm Lebenskraft. Und wer von uns braucht nicht Lebensraum und Lebenskraft? Und woher willst du deinen Lebensraum und deine Lebenskraft nehmen? Wenn nicht aus den Verheißungen, die Gott dir schenkt. Ich weiß nicht, wo ich die Frage schon mal gestellt habe. Stell dir mal einen vorbildlichen Christen vor, den du kennst. Vielleicht kennst du keinen, aber dann stell dir einen vor, der, wo du meinst, es wäre einer. Und ich traue mich prophetisch zu sagen, dieser Mann, den du dir jetzt vorstellst, oder diese Frau, das ist ein Mann des Glaubens. Das ist ein Mann und eine Frau mit starkem Glauben. Vielleicht kannst du noch keine so großen Glaubensschritte machen. Vielleicht sind deine geistlichen Fußsohlen noch ganz klein. Das ist wurscht. Dann geh eben mit kleinen Schritten und mit kleinen Fußsohlen. Die werden dann im Laufe der Zeit schon größer. Aber wichtig ist, dass wir gehen. Dass wir die Brücken Gottes sehen und mal Füße darauf setzen und merken, Mensch, diese Brücken, die tragen wirklich. Wichtig ist, dass du Schritte tust und vom Glauben zum Glauben vorwärts schreitest. Vielleicht interessiert es dich jetzt noch, ob der Josua diese Prinzipien in seinem Leben dann wirklich auch umgesetzt hat. Das musst du aber selber lesen. Vielleicht kannst du ja zu Hause mal das Buch Josua durchlesen. Amen.